Montag, 17. Juni 2024. Eine Frau betritt die Polizeiinspektion in Pirmasens. Und was sie sagt, lässt die Polizeibeamten aufhorchen. Ich glaube, meine Tochter ist tot. Noch am selben Abend beginnt eine aufwendige Suche. Über 100 Kilometer von Pirmasens entfernt am Rheinufer bei Worms. Was die Ermittler dort gegen 18 Uhr finden, bestätigt die schlimme Vermutung der Mutter. Ihre 15-jährige Tochter ist tot. Noch am selben Abend haben die Ermittler einen ersten Verdacht. Denn etwas stimmt an der ganzen Sache nicht. Die Mutter verstrickt sich bei ihren Aussagen immer wieder in Widersprüche. Und damit gerät sie selbst in den Fokus der Ermittler. Bleibt aber nicht die einzige Verdächtige. In dieser Folge von Alles Böse sprechen wir über einen Fall, der tief erschüttert hat. Es geht um Rebellion und falsche Freunde und die Vorstellung von Ehre und Kontrolle. Warum musste das Mädchen sterben? Was ist in der Nacht ihres Todes am Rhein wirklich passiert? Und haben tatsächlich die Eltern ihre eigene Tochter ermordet?
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Wir haben heute wieder einen Gast bei uns. Andreas Ganter ist Lokalchef in Pirmasens. Hallo Andreas.
Hallo Uwe.
Mir direkt gegenüber sitzt Viktoria Fuchs, Kollegin aus unserem Content Development Team. Hallo Viktoria.
Hi.
Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Andreas, erzähl doch mal, worum geht's heute?
Heute geht es um einen Mordfall, der weit über Pirmasens hinaus für Aufsehen gesorgt hat. Es geht um ein 15-jähriges Mädchen, das von seinen eigenen Eltern umgebracht wurde. Es geht um einen Prozess, der sich über 13 Tage hinzog. Es geht um extrem aufwendige Ermittlungsverfahren. Es geht um Kriminalität. Es geht um schreckliche Familienverhältnisse. Es bietet eigentlich alles, was notwendig ist.
Wie hast du denn von dem Fall erfahren?
Kurz nachdem die Mutter bei der Polizei war und die Leiche gefunden wurde, ein oder zwei Tage später, gab es eine Pressemeldung der Polizei, wo klar wurde, dass ein schlimmes Verbrechen passiert ist, dass es eine Tote gibt. Und das war der Moment, wo wir angefangen haben zu recherchieren, was hat die Tote im Rhein bei Worms mit dem verschwundenen Mädchen aus Pirmasens zu tun. Und wir kamen dann recht schnell darauf, dass es einen Zusammenhang gibt. Und dann sind wir eingestiegen, was waren die Umstände, in welchen familiären Verhältnissen lebte das Mädchen und was steckt hinter dieser Pressemeldung.
Kannst du uns denn ein bisschen was über die Familie erzählen? Wir haben die Mutter, die den richtigen Verdacht hatte, ihre Tochter ist tot, und wir haben die tote Tochter. Wer waren die beiden Personen und wer gehört noch zur Familie?
Die Familie stammt aus Afghanistan und kam 2015 nach Deutschland. Über verschiedene Stationen landete sie irgendwann in Pirmasens. Zur Familie gehörten neben dem Opfer, das 15-jährige Mädchen, gab es einen älteren Bruder mit 22 Jahren. Und es gibt noch zwei deutlich kleinere Geschwister, die erst in Pirmasens auf die Welt gekommen sind.
Wie war das Familienleben?
Das Familienleben war nach allem, was im Prozess und auch durch unsere Recherchen bekannt wurde, alles andere als normal. Es war geprägt von Gewalt, Brutalität. Der Vater hat die Kinder und seine Frau körperlich schwer misshandelt. Das Amtsgericht Pirmasens hat eine Gewaltschutzverfügung erlassen gegen den Mann. Der Mann durfte sich seiner Frau nicht näher als 100 Meter nähern. Es waren Zustände, die auch von Zeugen im Verfahren beschrieben wurden, die man sich kaum vorstellen kann.
Aber der Vater hat auch in Pirmasens gelebt.
Der Vater lebte auch in Pirmasens, lange Zeit auch gemeinsam mit der Familie, bis es dann zu dieser Gewaltschutzverfügung kam. Dann wohnte er bei einem Bekannten mehrere hundert Meter entfernt.
Vielleicht noch mal einmal zu dieser Gewaltschutzverfügung. Da geht dann die Mutter zum Gericht und sagt, oder wer macht es? Also wer initiiert so eine Verfügung?
Also die Mutter war mehrere Male bei der Polizei und hat dort vorgetragen, dass sie von ihrem Mann körperlich misshandelt wurde. Und nach einer gewissen Eskalation wurde dann beim Amtsgericht diese Gewaltschutzverfügung beantragt und das Amtsgericht Pirmasens hat sie erlassen.
Jetzt kommt die Familie aus Afghanistan, hast du gesagt. Haben die automatisch den gleichen, ja ich sag mal, die gleichen Anspruch auf rechtlichen Beistand wie jeder andere auch? Wie funktioniert das in so einem Fall?
Ja, also wenn man bei der Polizei ist, dort gibt es spezielle Kommissariate, die genau für Gewalt, also eigentlich nennt sich das Gewalt in engen sozialen Beziehungen. Meistens geht es darum, dass Männern ihren Frauen Gewalt antun und da macht die Nationalität keinen Unterschied.
Jetzt hast du gesagt, der Vater war sehr gewalttätig gegenüber seiner Frau, auch gegenüber den Kindern.
Ja.
Jetzt haben wir schon gehört, die Mutter stand aber relativ schnell unter Verdacht, irgendwas damit zu tun zu haben, mit ihrer toten Tochter. Was war da mit dem Vater und wieso wurde überhaupt die Mutter zuerst verdächtigt, wenn es doch einen gewalttätigen Vater gibt?
Also das Verbrechen hat sich ja ereignet samstags. Freitags davor war die Mutter schon zum ersten Mal bei der Polizei, weil die Tochter verschwunden war. Die Tochter war immer mal wieder für längere Zeit, 3-4 Tage weg und niemand wusste, wo sie ist. An diesem Freitag war sie bei der Polizei und die Mutter hat gesagt, meine Tochter ist weg, weil die Polizei aber das Mädchen schon kannte und wusste, dass es öfter abgängig ist, wie es im Behördendeutsch heißt, hat die Polizei gesagt, jetzt warten wir mal das Wochenende ab, was passiert. Und daraufhin war erstmal nichts passiert, weil man dachte, das Mädchen wird wieder zurückkommen. In der Tat kehrte es ja dann samstags morgens auch zurück und dann geschah im Laufe des Samstags das schlimme Verbrechen. Den Sonntag muss man sich so vorstellen, dass die Mutter mit Gewissensbissen zu Hause auf der Couch verbracht hat, immer wieder per Handy Kontakt zu ihrem Mann gesucht hat. Es gibt Gesprächsaufzeichnungen, die später ausgewertet wurden, weil Sprachnachrichten hin und her geschickt wurden. Und montags morgens hat sie sich getraut, zur Polizei zu gehen und zu sagen, dass das Kind immer noch nicht da ist. Sie wollte den vermissten Fall melden dann oder als offiziellen vermissten Fall melden. Und im Laufe der Vernehmung hat sie sich in so viele Widersprüche verstrickt, dass die Polizei sie von einer Zeugin in den Status einer Beschuldigten geführt haben. Und gleichzeitig hat man, weil man die Familie kennt, schon mal gesagt, fahrt mal ein bisschen Streife, vielleicht findet ihr den Mann. Und in der Tat wurde der Mann dann wenige Zeit später im Auto in der Nähe der Polizeistation gefunden, wurde dann auch geschnappt und dann waren beide den Verhören ausgesetzt. Das war dann der Montag und irgendwann im Laufe des Montags war klar, das ist mehr wie ein normaler Vermisstenfall.
Wie lange hat es dann noch gedauert, bis man das Mädchen gefunden hat?
Das Mädchen hat man am späten Montagabend gefunden.
Und mit dem Hintergrund, dass man die Mutter und der Vater ja schon bei der Polizei waren und man gesagt hat, okay, da ist irgendwas, stimmt da nicht, geht dann die Polizei bei so einem Leichenfund anders vor? Haben die das, sag ich mal, direkt als möglichen Mord behandelt oder wie sind die da vorgegangen?
Die Eltern waren zunächst Zeugen, die gemeldet haben, dass ihre Tochter verschwunden ist. Da hat man als Zeuge einen gewissen Status, einen juristischen. Und in dem Moment, als die Polizei bei der Vernehmung den Verdacht hatte, oh, da steckt mehr dahinter, da wurde die Mutter und der Vater zur Beschuldigten erklärt. Und dann muss man ihnen auch sagen, so, sie stehen im Verdacht, etwas getan zu haben. Dann kann man auch einen Rechtsanwalt hinzuziehen und all das geht dann los. Ja.
Und bei der Leiche, ich meine, wahrscheinlich haben die direkt eine Obduktion angeordnet, oder? Also ist in die Gerichtsmedizin wahrscheinlich gegangen.
Genau, also interessant ist noch, es gibt noch einen Zwischenschritt, weil die Leiche wurde ja dann in Worms gefunden. Worms ist ungefähr 100 Kilometer von Pirmasens entfernt. Und für Worms ist nicht die Pirmasenser Polizei zuständig. Das heißt, in dem Moment, wo die in Pirmasens klar wurde, dass es ist irgendetwas in Worms passiert, kam die Kriminalpolizei aus Mainz angefahren und hat ab diesem Zeitpunkt alle Ermittlungen, alle Vernehmungen, alles übernommen. Und die Pirmasenser Polizei war eigentlich außen vor. Und dann ging alles weiter. Die wurden dann später auch nach Mainz gebracht zum Verhör.
Okay, und das Mädchen wurde obduziert?
Das Mädchen wurde in der Rechtsmedizin obduziert, ja. Und da fand man recht schnell raus, ja, sie ist eines unnatürlichen Todes gestorben. Sie wurde, nach allem, was man erkannt hat, kam sie noch mit Bewusstsein, noch lebend ins Wasser und ist dort ertrunken. Allerdings stand sie dabei so stark unter Einfluss von Drogen und Beruhigungsmitteln, dass sie sich nicht dagegen wehren konnte.
Haben die Eltern, während sie vernommen wurden, schon gesagt, was sie denken, was vorgefallen ist? Haben sie sich verraten? Haben sie gestanden? Oder kam das erst durch die Obduktion alles zum Vorschein? Wie gingen da die Ermittlungen?
Also die Eltern haben beide unterschiedliche und beide unterschiedlich widersprüchliche Aussagen gemacht. Die haben sich mehrfach gegenseitig widersprochen und auch sich selbst widersprochen. Durch die Obduktion kam aber raus, dass das Mädchen ertrunken sein muss, weil Mediziner das an gewissen Details feststellen konnten. Die wurden dann auch im Gericht präsentiert bei der Verhandlung. Und außerdem wurden später Haarproben entnommen von der Leiche. Und da kann man auch nach einer gewissen Analyse rausfinden, wann und in welchem Umfang Drogen konsumiert wurden.
Jetzt war Gerichtsverhandlung, erster Tag in Mainz. Du bist regelmäßig dahin gefahren. Ich habe bei Instagram immer die Fotos aus deinen Pausen gesehen, weil in der Verhandlung darf man ja nicht fotografieren. Die Verhandlung, wie hat die begonnen? Also was hat die Staatsanwaltschaft denen vorgeworfen?
Ja, also die Verhandlung begann zunächst mal mit einem enormen Medienrummel. Also da war alles da, was man sich so vorstellen kann. Da waren mehrere Zeitungen, es waren bundesweite Fernsehteams angereist. Das war ein enormer Auftrieb, ich sage mal, das waren bestimmt 30 Journalisten, die da zum Prozessauftakt da waren. Und die Staatsanwaltschaft hat dem Paar vorgeworfen, dass sie ihre Tochter heimtückisch getötet haben soll und dass das letztlich geschehen ist, weil sie mit ihrem Lebenswandel nicht einverstanden war. Und das Urteil sah dann später auch das Merkmal der Heimtücke erfüllt.
Und der Staatsanwaltschaft hat das als eine gemeinschaftliche Tat
Genau, das wird im späteren Verlauf dann auch noch eine Rolle spielen, dass die Tat wurde gemeinschaftlich begangen. Und was mir auch unklar war, es spielt dabei keine Rolle, ob die Anteile an der Tat gleich verteilt sind, also ob jeder 50% hat oder ob, so wie es jetzt in dem Fall war, dass der Mann letztlich wohl nach allem, was bekannt ist, die eigentliche Tat ausgeführt hat und das Mädchen in ihn reingezogen hat. Aber die Frau, die bis kurz davor noch dabei war, war dann beim letzten Schritt nicht dabei, aber wird genauso verurteilt wie der Mann.
Wie viele Jahre wurden da gefordert?
Es ging um eine lebenslange Haft. Das war noch interessant. Im Urteil wurde noch ein zweites Mordmerkmal als erfüllt gesehen, das die Staatsanwaltschaft nicht angeklagt hatte, aber das Gericht gesehen hat. Und dadurch ist es nahezu unmöglich, dass das Paar vorzeitig aus der Haft entlassen wird. Also die Kombination aus zwei Mordmerkmalen plus besondere Schwere der Schuld, die festgestellt wurde, machen es unmöglich, dass einer der beiden früher aus Haft entlassen wird.
Und was war das zweite Mordmerkmal, was das Gericht noch gesehen hat?
Das Gericht sah sowohl die Heimtücke als erfüllt an und gleichzeitig noch niedrige Beweggründe.
Und wie haben sich die beiden vor Gericht gegeben? Haben die Reue gezeigt? Immerhin ging es ja um ihre tote Tochter.
Ja, das war ganz unterschiedlich. Also am ersten Tag hat der Mann ausgesagt und hat alles, was ihm vorgeworfen wurde, über seinen Anwalt eingeräumt und hat gesagt, ja, so war es, aber er möchte keine weiteren Aussagen machen im Laufe des Prozesses, aber er räumt es ein. Die Frau wiederum hat es bestritten, hat gesagt, na, ganz so war es nicht. Und da wurde auch eine dreiseitige Stellungnahme verlesen. Und sie hat gesagt, sie äußert sich vielleicht später nochmal dazu, aber im Prinzip sagt sie, sie war nicht beteiligt. Und im Laufe des Prozesses waren auch die Emotionen sehr unterschiedlich. Der Mann wirkte sichtlich angeknackt. Der hat immer wieder darum gebeten, ob er kurz mal raus darf, also die beiden sprachen nur wenig Deutsch. Der Mann hatte ständigen Übersetzer. Er hat darum gebeten, dass Teile der Verhandlung für ihn nicht übersetzt werden, weil er sich das nicht mehr anhören wollte. Und der Richter hat dann aber gesagt, nein, wir sind in Deutschland, die Gerichtssprache ist Deutsch, Sie müssen das anhören. Und die Frau wiederum, die hat ein ganz anderes Auftreten gezeigt. Die wirkte immer so, wie wenn etwas ganz Neues für sie da gesagt wird. Die hat zum Beispiel immer weit die Augen aufgerissen und wirkte völlig erstaunt, als hätte sie das noch niemals vorher gehört. Aber letztlich, so sagt es dann auch die Gutachterin, war das wohl auch nur inszeniert.
Bei der Gerichtsverhandlung werden ja nicht nur die Verdächtigen beleuchtet und Einblicke in ihr Leben gegeben, sondern ja auch Einblicke zum Opfer. Was kam denn bei dem Prozess raus? Wer war denn das 15-jährige Mädchen? Wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört. Sie war immer mal wieder verschwunden, aber was hat sie denn für ein Leben geführt? Und was hatte sie für ein Verhältnis zu ihren Eltern?
Ja, also schon recht früh, schon vor der Verhandlung, nachdem die erste Pressemeldung bekannt war und ich recherchiert habe, wurde mir zugetragen, dass sie bei der Polizei keine Unbekannte ist, was für eine 15-Jährige ungewöhnlich war. Und ein Informant hat mir gesagt, sie war kein Unschuldslamm. Wir haben das damals dann auch berichtet. Wie schlimm es wirklich war, war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht en Detail klar. Das wurde dann während der Verhandlungen berichtet. Sie kam mehrfach mit Gewalt in Kontakt. Sie hat Menschen überfallen, sie hat Menschen ausgeraubt, sie hat unterschiedliche Drogen konsumiert. Eine wichtige Rolle spielt in der gesamten Familie das Beruhigungsmittel Tramadol. Mutmaßlich starb sie letztlich auch an einer Überdosis dieses Beruhigungsmittels in Kombination mit Ertrinken. Und eine Freundin, die sich viel mit ihr in Pirmasens rumgetrieben hat, berichtete davon, dass sie täglich einen Joint geraucht habe. In die Schule ging sie schon länger nicht mehr. Das Jugendamt war eingeschaltet. Den Eltern drohte eine dreistellige Strafe, weil die Ordnungswidrigkeit, also die Schule, nicht besucht hat über längere Zeit hinweg. Sie war zwischendurch in psychiatrischer Behandlung, ist aus Heimen wieder geflohen. Also da war einiges im Argen.
Das hört sich ja wirklich schlimm an. Ich denke dann bei solchen Sachen, 15 Jahre alt, das geht ja nicht allein auf ihre Kappe. Da haben ja andere auch mit zu tun, dass sie überhaupt mit 15 schon so ein Leben geführt hat. Da nochmal vielleicht zu den Eltern. Also wie war denn das Familienleben? Hat man denn, sag ich mal, nachdem man hier in Deutschland damals angekommen ist, versucht, in irgendeiner Weise sich hier zu integrieren? Oder ist es schief gelaufen? Also hat man da Enttäuschungen gehabt? Wie ist das entstanden? Gab es da bei Gericht irgendwie Aussagen dazu, wie das Mädchen auf so eine Bahn gekommen ist?
Ja, also zu dem Mädchen selbst wurde bekannt, dass sie ursprünglich eigentlich eine recht gute Schülerin war. Sie hat auch mal ein Gymnasium besucht. Allerdings hat dann eine Freundin aus früherer Zeit berichtet, dass sie irgendwann an die falschen Freunde geraten sei. Und diese falschen Freunde haben sie dann mit Drogen und Gewalt und Kriminalität in Berührung gebracht. Und dann geriet das Leben, ja, es wurde ziemlich deutlich gesagt, der erste Vorfall, der bekannt wurde, war im November. Das war der erste polizeikundige Vorfall. Da wurde das spätere Opfer dabei erwischt, dass sie auf der Schultoilette gekifft hat. Das ist ja noch vergleichsweise wenig. Und das hat sich dann immer stärker entwickelt. Und im Juni war ja dann letztlich der letzte Akt dieses schlimmen Verbrechens passiert. Und die Eltern, die hatten eine unterschiedliche Karriere in Deutschland gemacht. Der Vater spricht nach wie vor kaum Deutsch, versteht es einigermaßen. Die Mutter spricht einigermaßen gut Deutsch, hatte auch keinen Dolmetscher in der Verhandlung. Beide waren selbstständig. Beide haben einen kleinen Laden geführt in Pirmasens. Die Mutter eine Bäckerei, der Vater ein Lebensmittelgeschäft. Die Mutter war erfolgreich mit dem Laden, nach allem, was bekannt ist. Der Vater musste es nach wenigen Monaten verkaufen, weil die Insolvenz droht und er seine Schulden nicht bezahlen konnte. Und die Mutter musste dann auch schließen und mit ihrem Geld letztlich ihren Mann retten.
Und der Vater hat seine Tochter aber auch regelmäßig verprügelt.
Der Vater hat die Tochter verprügelt. Es gibt Zeugenaussagen, dass er sie an den Haaren durch die Stadt gezogen und in ein Auto geschleppt haben soll. Ja, solche Vorfälle gab es mehrfach.
Dann wundert es einen weniger, dass ein 15-Jähriger dann, sag ich mal so, auch abgleitet, oder?
Ja, wahrscheinlich gehört das auch dazu, ja.
Du hast gesagt, auch das Jugendamt war involviert. Wir haben schwierige Familienverhältnisse. Das Jugendamt oder Sozialpädagogen können in so einem Fall zur Hilfe kommen. Wie war das in dem Fall von der Familie hier?
In dem Fall war es interessanterweise so, dass die Familie sich an das Jugendamt gewandt hatte. Die Familie wollte Hilfe. Die Mutter ging zum Jugendamt und hat gesagt, bitte helft mir, wir kommen nicht klar mit dieser Tochter, wir sind überfordert. Und gleichzeitig hat dann aber auch die Schule Alarm geschlagen aufgrund der hohen Fehlzeiten. Und dann kam das Jugendamt ins Spiel, hat verschiedene Hilfen angeboten, auch die Einweisung in ein Jugendheim, in eine spezielle psychiatrische Einrichtung. Das hat aber alles nicht funktioniert und das Mädchen ist teilweise auch geflohen aus diesen Einrichtungen oder wurde dann von der Mutter abgeholt. Es hat nicht geklappt und in dem Prozess wurde auch Kritik am Handeln des Jugendamtes laut.
Inwiefern?
Es ging darum, ob das Jugendamt wirklich alles getan hat, was möglich war. Man hätte das Mädchen können auch gegen seinen Willen in eine geschlossene Einrichtung bringen und dort eine Entzugsmaßnahme durchführen. Und das wurde nicht gemacht. Sie wurde immer nur, ich sage es mal in meinen Worten, in eine freiwillige Entzugsmaßnahme gesteckt. Und in dem Moment, wo sie gesagt hat, nein, ich will nicht mehr, dann wurde sie auch wieder entlassen oder sie konnte gehen mit Hilfe der Mutter. Rein rechtlich wäre es aber auch möglich gewesen, sie dazu zu zwingen, so etwas zu machen.
Gab es dann eine Auskunft in der Verhandlung des Jugendamtes, warum man das nicht getan hat?
Um ehrlich zu sein, warum das nicht geschehen ist, wurde nicht gesagt. Es wurde der zuständige Sachbearbeiter des Jugendamtes wurde gehört und hat auch eine lange Aussage gemacht. Und das Gericht stellte sehr viele, sehr detaillierte Nachfragen an ihn. Man hat an den Fragen gemerkt, dass das Gericht auch Zweifel am Agieren des Jugendamtes hat. Das wurde auch später dann nochmal beim Plädoyer des Staatsanwaltes bekannt. Und wenn man so in die Mimik der Richter geguckt hat, wenn der Mitarbeiter des Jugendamtes etwas gesagt hat, wusste man, oh, da gibt es ein Problem, aber es war letztlich nicht Thema des Prozesses.
Kannst du das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ein bisschen konkreter machen? Also was hat der Mitarbeiter des Jugendamtes da denn erzählt und wo gab es dann die Nachfragen?
Also es gab beispielsweise die Situation, dass sich die Eltern gemeldet haben beim Jugendamt, aber keine Reaktion seitens des Jugendamtes gekommen ist. Da hat er aus einer Akte vorgelesen, ich sage jetzt mal montags 15 Uhr gab es einen Anruf. Der wird dann vermerkt in der Akte, weil der Sachbearbeiter gerade nicht da war, hat es erst Tage später wieder einen Rückruf gegeben. Oder es gab den Hinweis, also das Mädchen wurde aufgrund seines Drogenkonsums zu Hause öfter ausfällig, hat dann auch seine Mutter geschlagen. Und dann kam der einzige Hinweis des Jugendamtes, ja, dann müssen sie halt einen Krankenwagen rufen, wenn das Mädchen zu viel Drogen konsumiert. Das ist sicherlich nicht falsch, aber es war auch nicht ausreichend und nicht zielführend in dem Fall. Die Situation hat sich eher verschlechtert.
Hatte man den Eindruck, dass das Jugendamt überfordert ist?
Ja, ich hatte den Eindruck.
Haben die Mitarbeiter oder hat der Mitarbeiter des Jugendamtes über die Belastung dort im Amt gesprochen?
Die Belastung im Amt war kein Thema, aber es wurde auch die Frage seitens des Gerichtes gestellt, ob der Fall intern aufgearbeitet wurde. Und der Jugendamtsmitarbeiter hat im Gerichtssaal gesagt, ja, wir haben darüber gesprochen, wir sind der Meinung, wir haben alles richtig gemacht.
Also ich glaube ja, dass das kein Einzelfall ist. Wir haben ja schon öfter auch über solche Fälle berichtet. Wir haben auch schon hier im Podcast ein paar Mal über solche Fälle gesprochen. Ich bin mittlerweile, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ich bin mittlerweile der Meinung, dass da in den Jugendämtern absolutes Minimalprogramm zum Teil nur gefahren wird. Das mag daran liegen, dass die nicht genug Leute haben. Aber ich habe auch nicht den Eindruck, dass aktiv daran gearbeitet wird, dass sich das ändert. Und das macht mir... Also jedes Mal, wenn wir hier wieder sitzen und über solche Fälle reden, dann denke ich, warum geht man da nicht ran? Weil ich meine, wenn man noch Menschen verändern kann, sie auf die richtige Bahn, dann doch, wenn sie jung sind. Also mit 50, ja, also mit mich verändert keiner mehr, ja, also auch meine Frau nicht, aber mit 15 oder mit 10, ja, da kann man doch noch mit den Kindern was machen und das verstehe ich nicht.
Besonders wenn dann die Eltern schon nach Hilfe fragen, was sie ja in vielen Fällen auch nicht tun, ja, hat man manchmal leider so ein Ergebnis. Jetzt seid ihr beide Familienväter und du hast ja jetzt den Prozess begleitet. Was macht das mit einem, wenn man Familienvater ist?
Also ich fand es extrem belastend, dieser Prozess. Natürlich denkt man nach, könnte das meinen eigenen Kindern auch passieren, die ganz normal aufwachsen, plötzlich falsche Freunde bekommen und dann, also mich hat das extrem beschäftigt, wie schnell das alles ging. Von November geht es los mit einem Joint auf der Schultoilette. Okay, nicht toll, aber auch nicht so wild. Und dann eskaliert das mit Drogen, Gewalt, Raub. Also insgesamt war die 21 Mal polizeilich aktenkundig geworden in diesem guten halben Jahr. Das ist ja eine enorme Karriere. Das hat mich schon beschäftigt. Und wenn man dann hört, wie es in dieser Familie zuging, man ist dann ein Stück weit dankbar, dass es in der eigenen Familie anders zugeht. Das hat mich schon beschäftigt, ja, das kann ich so sagen.
Kommen wir vielleicht nochmal wieder zurück zu der Tat an sich. Wir wissen in etwa, hast du schon skizziert, was passiert ist. Wir kommen vielleicht gleich auch noch dazu, was genau geschehen ist, was der Prozess zutage gebracht hat. Aber kommen wir davor erstmal noch zu der dringenden Frage des Warums. Was konnte die Gerichtsverhandlung zeigen, was war der Grund, warum Eltern diesen Schritt gehen? Klar, die Tochter war schwierig zu handeln, aber das rechtfertigt ja das auf keinen Fall.
Rechtfertigen tut gar nichts, diese Tat. Möglicherweise erklären tut es die Überforderungssituation der Eltern, im Speziellen die Überforderungssituation der Mutter. Es wurde angedeutet, dass ihr Motiv war, einmal die Tochter loszuwerden. Also es war auch so, dass die Mutter mehrfach beim Jugendamt gesagt hat, ich will nicht mehr, dass meine Tochter zu mir nach Hause kommt. Ich möchte, dass sie in eine Einrichtung kommt. Auch da wurde diesem Wunsch selten entsprochen. Gleichzeitig wollte die Mutter auch ihren Ehemann loswerden und hat sehr wahrscheinlich gehofft, ihm die Tat anhängen zu können. Und so wurde es im Gericht gesagt, sie hätte dann zwei Probleme auf einmal gelöst. Die Tochter weg und der Vater im Gefängnis.
Wieso macht der Vater dabei mit?
Der Vater war ebenfalls überfordert von der Situation. Hinzu kommt, dass diese Familie ein extrem hohes Ehrgefühl hatte, einen gewissen Stolz auf die eigene Familie, wohlbedingt durch die Herkunft aus Afghanistan. Und die Tochter hat nach ihrem Verständnis die Ehre der Familie befleckt. Das war dem Vater ein Dorn im Auge. Und es gibt in Pirmasens eine afghanische Community und in der wurde über diesen Fall oder über diese Tochter und ihre Probleme und ihre Zusammenstöße mit anderen Menschen intensiv diskutiert und beide Eltern sahen ihre Ehre und die Ehre der Familie gekränkt.
Und dann sehen Sie das als Grund genug, diese schwere Tat zu begehen?
Nach allem, was bekannt war. Also es gab verschiedene Versuche ja, unter anderem mit Hilfe des Jugendamtes, irgendwie die Lage in den Griff zu kriegen. Das gelang alles nicht. Und letztlich eskalierte die Situation dann an diesem Samstag so, dass man, die Ermittler gehen davon aus, dass sie ursprünglich das Mädchen fesseln wollten und dann im Rhein ertrinken wollten. Und weil sie aber schon so viel Betäubungsmittel-Intus hatte, musste man sie letztlich gar nicht mehr fesseln.
Ich habe in deiner Berichterstattung gelesen, das Wort Tatrekonstruktion und dass es da ziemlich viel Aufwand gab, dahinter zu steigen, was ganz genau da am Rhein passiert ist und wie die überhaupt dahin kamen. Was hat es mit dieser Tatrekonstruktion auf sich und was hat sie tatsächlich zutage gebracht?
Also die Tatrekonstruktion, es wurde das komplette Geschehen am Rheinufer bei Worms nachgestellt. Einmal aus Sicht des Mannes und einmal aus Sicht der Frau. Und das Ganze wurde komplett gefilmt mit Drohnenaufnahmen, mit normalen Kameraaufnahmen. Die Wasserpolizei war im Einsatz. Es war ein enormer Aufwand, der da betrieben wurde. Die letzte Stunde des Lebens wurde dort rekonstruiert. Und zuvor wurde aber auch, wie ist dieses Ehepaar mit seinem Kind überhaupt nach Worms gekommen? Und warum ist es nach Worms gefahren von Pirmasens? Und sie haben recht lang gebraucht für die Fahrt von Pirmasens nach Worms, was man sonst so, ich würde sagen, vielleicht in einer guten Stunde, Stunde 20 packt. Und es waren aber deutlich länger. Der Staatsanwalt und auch das Gericht gehen davon aus, dass man an diesem Tag extra langsam gefahren ist, weil es war ein Sommertag, es war noch zu hell. Da kann man noch niemand so einfach umbringen und irgendwo entsorgen, sage ich mal. Und es wurden verschiedene Haltepunkte festgenommen, zum Beispiel in Kaiserslautern an einer Tankstelle, wurden noch getankt. Später waren wir noch in einem Lidl einkaufen. Es gibt noch eine Videoaufnahme, wo man das Mädchen sieht, in ein Geschäft laufen, wieder rausgehen, wo es wirkt, als ginge es ihr schlecht, als würde sie sich erbrechen. So genau konnte man das dann nicht sehen. Das war wahrscheinlich das letzte Foto oder das letzte Video, das von dem Mädchen zu sehen war. Dann ging es an den Rhein und zwischen dieser letzten Videoaufnahme und der Fahrt zum Rhein, da muss irgendetwas passiert sein, dass das Mädchen noch sehr viel Drogen eingeflößt bekommen hat. Sehr wahrscheinlich, man konnte es nicht genau nachweisen, sehr wahrscheinlich wurden größere Mengen des Wirkstoffs Tramadol in einer Wasserflasche aufgelöst. Dann hat das Mädchen, weil es extrem warm war, Wasser getrunken, auch weil es ihr schlecht ging, weil sie vorher schon teilweise von Drogen benebelt war, das getrunken und dann hat das recht schnell gewirkt. Und dann kam die Familie am Rhein an und dort brachen dann die letzten Minuten ein. Man kann sich das so vorstellen aufgrund der Tatrekonstruktion, dass die Familie am Rhein spazierte. Sie kannte die Gegend, weil sie früher mal in Worms gewohnt hat und man war als Familie immer gern am Rhein. Dann waren die drei unterwegs, haben sich unterhalten. Es ging mal wieder darum, dass die Tochter ihren Lebenswandel ändern soll. Man hat darauf gehofft, dass sich das ändert. Man hat wohl sehr ernst auf sie eingesprochen. Irgendwann hat dann, auch das wurde letztlich klar, hat die Mutter dann den Vater als Nichtsnutz beschimpft, als Angsthase, ist ans Auto zurückgelaufen und dann war der Vater 5 Minuten allein mit der Tochter und kam zum Auto zurück ohne die Tochter.
Konnte man durch die Tatrekonstruktion rausfinden, was da noch passiert ist? Also wie letztendlich das Ganze vollzogen wurde, auch wenn es ein schrecklicher Gedanke ist. Aber was ist in diesen 5 Minuten, in denen der Vater alleine war, passiert?
Also letztendlich hat der Vater seine Tochter erwürgt, hat dazu einen Schal seiner Frau genutzt. Diesen Schal hat die Frau dem Kind gegeben, letztlich um so ein bisschen warm zu halten, weil dann irgendwann die Sonne weg war und es kühler wurde. Mit diesem Schal wurde das Kind erwürgt, dann auf den Boden geworfen oder zum Boden gesunken, wurde mit Hilfe des Schales bäuchlings bis zum Rhein geschleppt, gezerrt und dann in den Rhein reingelegt, mit dem Gesicht nach unten und ist dort ertrunken. Der Vater ist dann zurück ans Auto zur Frau.
Ich denke die ganze Zeit, da kommt eine Familie, die flüchtet von Afghanistan hierhin, egal aus welchem Grund, aber ganz sicher mit der Hoffnung, irgendwie ein anderes Leben zu führen. Ja, und dann geht es so, dann scheitert sowas so massiv. Ja, also das ist ja, sag mal, also ich fällt mir immer schwer, sowas irgendwie nachzuvollziehen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von denen sich das so erhofft hat. 13 Tage Verhandlung hattest du vorhin gesagt. Reden wir nochmal über die restlichen 12 Tage. Was wurde denn da, sag ich mal, alles diskutiert?
Die restlichen 12 Tage wurden unter anderem benutzt, um die Tatrekonstruktion anzuschauen. Also man muss sich vorstellen, jeder Film hat so 2,5 Stunden gedauert. Das wurde in mehreren Tranchen geschaut, wo man einfach gesehen hat, wie die Polizisten die Angeklagten am Tatort mit der Tat und den Vorwürfen konfrontiert haben. Dann wurden Gutachter gehört, einmal zum Zustand der Leiche, zum Zustand des Mädchens. Man hat Gutachter ganz zum Schluss gehört. Also es ging letztlich auch um die Frage, ob die Angeklagten schuldfähig sind. Beide waren voll schuldfähig, haben Psychiater dann ausgesagt, die sie auch beobachtet haben während dem Prozess und im Gefängnis beobachtet haben. Die Ermittler waren da, haben Zeugenaussagen gemacht. Es waren Freunde des Kindes da, es waren Freunde der Eltern da, es war ein Mitgefangener des Vaters war da und hat eine Aussage gemacht. Es waren Ärzte da, es war der Jugendamtsmitarbeiter da, es war wirklich das gesamte Umfeld. Die Ermittler wurden alle gehört. War sehr groß angelegt, ja.
Was haben die Freunde denn erzählt?
Die Freunde, das waren, im Prinzip waren es zwei Arten Freunde. Die eine Freundin, die sie schon länger kannte, die gesagt hat, ja, es war ein liebes Mädchen, hatte gute Noten, war sehr zuverlässig, hat ein gutes Bild des Opfers gezeichnet mit der Einschränkung, das war bis zu dem Moment, wo sie die falschen Freunde kennengelernt hat, bis zu diesem mutmaßlich Oktober, November. Und dann gab es zwei Freundinnen, polizeilich auch nicht ganz unbekannt in Pirmasens, die ausgesagt haben, die ein anderes Bild gezeichnet haben. Die haben dann von täglichen Drogenkonsum berichtet, aber dass das auch alles ein Riesenspaß war und dass man das nicht so ernst nehmen soll, wenn man mal irgendwo was kaputt gemacht hat und ob da mal ein Einbruch war, da konnte man sich nicht mehr so genau dran erinnern und die Eltern, die seien komisch gewesen. Also man hat gedacht, da wird von zwei verschiedenen Mädchen gesprochen.
Wo wir noch nicht drüber geredet haben und das würde mich nochmal interessieren, ist, gab es noch mehr Familie und wenn ja, war die im Gerichtssaal, haben die das verfolgt?
Also es gibt ja noch drei weitere Kinder. Es gibt den älteren Sohn, der war auch oder ist als Nebenkläger aufgetreten, wurde auch von einem Anwalt vertreten. Dieser Anwalt war an fast allen Verhandlungstagen da. Der ältere Sohn selbst war nur an einem Tag da. Der hat eine Aussage gemacht zu dem Samstag, was er da erlebt hat. Und dann gibt es noch zwei kleinere Kinder, die im Kindergarten- und Grundschulalter sind. Die sind mittlerweile bei Pflegeeltern untergebracht.
Der ältere Bruder, wie hat er seine Schwester beschrieben?
Auch als problematisch. Also der konnte sich auch zunächst nicht vorstellen, dass seine Mutter so eine Tat begehen wird, hat aber immer wieder berichtet, welche Probleme es mit der Schwester gab. Die Schwester hat ihm wohl auch öfter das Handy geklaut und es gab ständig Scherereien. Aber das ist vielleicht auch in anderen Familien üblich, wo eine 15-jährige Tochter und ein 22-jähriger Sohn auf engstem Raum zusammenwohnen.
Du sagst auf engstem Raum, wie haben die gelebt?
Das war eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung in der Mitte von Pirmasens, also nur wenige 100 Meter von unserer Redaktion entfernt. Ich laufe da täglich dran vorbei. Ich habe mir auch das Haus mal von außen angeschaut. Ich habe Fotos gesehen von den Durchsuchungen. Also das war nicht komfortabel, das war nicht groß, das war eine einfachste Sozialwohnung. Und der Sohn wohnt dort heute noch drin.
Ich habe in deiner Berichterstattung ein Vermerk gelesen oder beziehungsweise von einer Aussage des Jugendamtsmitarbeiters gelesen, dass das Mädchen vor ihrem Tod nochmal angerufen hätte, weil sie doch nochmal wieder in die Schule gehen wollte. Was hat es damit auf sich?
Genau, das gehört zu den vielen Kuriositäten und widersprüchlichen Aussagen, die in dem Prozess gefallen sind. Man muss so sagen, fangen wir an. Es gab der Samstag, an dem sie umgebracht wurde. Sie war freitags verschwunden und noch Mittwoch oder Donnerstag zuvor hat sie sich beim Jugendamt gemeldet und gesagt, ab Montag will ich wieder in die Schule gehen, ich will mich ändern. Und auch aufgrund dieser Aussage beim Jugendamt hat man bei der Polizei gesagt, naja, jetzt warten wir mal ab, ob sie nicht doch wiederkommt.
Hat das Jugendamt was dazu gesagt oder der Mitarbeiter vom Jugendamt, hat der was dazu gesagt, ob man dieser Aussage Glauben schenken konnte?
Nein, das war kein Thema. Es war eher so, dass sie ja dann kurz nach dieser Aussage wieder verschwunden war. Und es gab ja an dem Samstagvormittag, bevor es dann zu dem Verbrechen kam, ist die Situation ja in der Wohnung der Mutter eskaliert. Da soll es auch passiert sein, dass die Tochter die Mutter geschlagen hat, was auch immer mal wieder passiert ist. Man schreit sich an. Das war dort an der Tagesordnung und es war kein Normalfall wieder an diesem Samstag.
Du hast da 13 Tage auf den Stühlen gesessen. Wie war das so für dich?
Also es war lang und die Verhandlungstage waren immer Donnerstag und Freitag. Also ich war im Prinzip immer 2 Tage aus der normalen Redaktionsarbeit raus und nur damit befasst. Es hat den Vorteil, dass ich mich voll auf den Prozess einlassen konnte. Und man lernt sich in so einem Verfahren dann kennen, weil diejenigen, die an allen 13 Tagen da sind, das ist überschaubar. Man kennt dann die Justizmitarbeiter, man kennt das Gericht, wenn man sich auf dem Flur begegnet, nickt der Richter auch schon mal freundlich zu. Die Anwälte kennen einen, in den Verhandlungspausen spricht man miteinander. Das war alles, also das ist jetzt ein schlimmes Wort, das war angenehm. Wenn man sich näher kennenlernt und ordentlich miteinander umgeht und die Rollen waren klar, ja, das war gut.
Was hat denn der Fall in Pirmasens eigentlich ausgelöst?
Ich glaube, der Fall hat in Pirmasens für großes Aufsehen gesorgt und auch für großes Interesse gesorgt. Wir haben da recht viel Zuschriften bekommen. Und wo immer ich war in der Stadt und Menschen getroffen habe, die mich kennen, wurde ich darauf angesprochen. Das passiert heute teilweise noch, auch im Bekanntenkreis. Dadurch, dass der Fall jetzt nicht nur bei uns präsent war, sondern auch im Fernsehen war, also da wusste jeder, was passiert. Und letztlich ist es dann in einer kleinen Stadt wie Pirmasens mit 40.000 Einwohnern auch nicht an der Tagesordnung, dass ein Mädchen von seinen Eltern ermordet wird. Das hat schon für große Betroffenheit gesorgt.
Du hattest vorhin auch gesagt, du hattest Informanten. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie kommt man eigentlich an so Informanten ran?
Gut, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil man die nie so ganz beantworten kann, aber ich versuche es trotzdem mal. Wenn man viel berichtet über Verbrechen und Themen rund um Justiz und Polizei, dann lernt man Menschen kennen, die in Justiz- und Polizeikreisen sich bewegen. Und wenn große Verbrechen passieren, die Aufsehen erregen, dann kann man mal zum Telefon greifen oder man trifft sich mal irgendwo auf einen Kaffee und spricht was. Das sind dann Gespräche, die es offiziell nie gegeben hat. Und dann kriegt man mal die ein oder andere Information. Und wenn man die von zwei Seiten bekommt und sie sicher ist, dann verwerten wir die.
Ich kann mal eine kleine Anekdote aus meiner Vergangenheit erzählen. Da habe ich eine Hospitanz bei der Polizei gemacht und war mal für ein paar Tage auf der Wache, nicht hier in der Pfalz, es war in einem anderen Bundesland und war mit denen auch nachts unterwegs. Und dann hatten die dort eine große Tafel und da standen alle Handynummern der wichtigen Leute, also der Staatsanwälte und so drauf. Und als Journalist war das natürlich, sag ich mal, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte kein Bild davon gemacht. Und das hat natürlich bei solchen Sachen, wenn man dann nach so einer Tat so eine Staatsanwaltschaft einfach mal privat auf seinem Handy erreicht, dann ist die Chance, dass der mit einem redet, viel, viel größer, als wenn man über 20 Pressestellen erst gehen muss. Und das hat, also dieses Foto hat mir viele Jahre des Öfteren mal geholfen, weil auch irgendwelche Leiter von Mordkommissionen etc. Und das ist ja oft so, wenn jemand eine Mordkommission zum Beispiel leitet, der macht es nicht nur einmal, der macht es dann beim nächsten Mal. Kann gut sein, dass er es wieder macht, ja, und dass da immer die gleichen Leute unterwegs und ja, und wenn man dann mit denen einmal Kontakt hat, und das ist das, was der Andreas auch gerade sagte, und die merken, dass man die nicht in die Pfanne haut, dass man fair miteinander umgeht, und umso länger man sie kennt, umso eher bekommt man dann auch mal was gesteckt. So läuft's, oder? Korrigier
ja.
mich.
Ja, das war sehr schön zusammengefasst.
Gut, ja, also tolle Geschichte kann ich nicht sagen, weil ich finde es, also mich hat es gerade zwischendurch, bin ich doch still geworden, weil ich es lässt einen nie kalt. Also man kann noch so oft über solche Dinge berichten. Und wenn ich das höre, dann ist es irgendwie, ist es für mich eine extrem tragische Geschichte. Ja, ich meine, ein Todesopfer, aber es gibt da viel mehr Opfer irgendwie. Und Täter, da frage ich mich dann auch, also wer ist alles in Anführungsstrichen Täter? Ja, was hat man vielleicht auch verpasst, ja, zu tun? Und ich bleibe dabei, also auch wenn es im Moment über Abschiebung und so weiter ist ja ein Riesenthema. Aber wenn hier die Leute hinkommen, ich kann mir nicht vorstellen, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein, dass Menschen freiwillig so werden. Ja, also da passiert irgendwas und ja, und das ist da offensichtlich ziemlich schief gelaufen. Danke, dass du die Geschichte erzählt hast, Andreas.
Gerne.
Und ich hoffe, dass du erstmal wieder Ruhe hast, dass wir in Pirmasens nicht so schnell wieder was haben. Vielen Dank.
Danke und bis zum nächsten Mal.